Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde. Anhand dieses Verses oder dieses Leitspruches des Bundes-FEGs haben wir uns in den letzten Wochen durch die Predigtreihe bewegt. Und wir wollten uns bewegen lassen vom Evangelium, von den unterschiedlichen Facetten, weil das die Grundlage für unseren Gemeindebau sein soll. Nicht nur Gemeindekonzepte umsetzen, sondern bewegt durch diese Liebe Gottes, die uns im Evangelium in den unterschiedlichen Facetten begegnet. Dass wenn wir auf das Kreuz sehen und das Evangelium in uns Wurzeln schlägt, dass wir dann wirklich zur Tat schreiten. Aus dieser Begegnung und der Bewegung des Evangeliums in uns. Und wir haben uns die unterschiedlichen Facetten des Evangeliums angeschaut. Bewegt von der Vergebung und der Liebe Gottes. Bewegt von einer Bestimmung und Berufung. Bewegt vom geistlichen Wachstum, dieser Sehnsucht, mehr zu werden, als man schon ist. Und bewegt von einer neuen Identität. Das, was wir letzte Woche so greifbar miterleben durften, wie neun Menschen so bewegt waren von der Liebe Gottes, dass sie gesagt haben, ja, zu diesem Jesus möchte ich gehören, diese neue Identität, in dieser Identität möchte ich leben, bewegt vom Evangelium. Und wir haben gesehen, dass das Evangelium die unterschiedlichsten Facetten hat, aber auch bei uns durchdringen muss. Durch die unterschiedlichen Schichten unseres Lebens, unsere Kultur, unser Elternhaus, die Erfahrung, unsere Persönlichkeit. Wie durch die unterschiedlichen Schichten von Freddy dem Fenchel oder Carla dem Kohl. Und heute haben wir natürlich auch wieder einen Gast dabei. Das ist Ronny, der Rotkohl. Und auch Ronny soll bewegt und durchdrungen werden von dem Evangelium. Und für Ronny ist es die Bewegung von Hoffnung. Bewegt von Hoffnung. Damit schließen wir diese kurze Reihe ab und werden uns einen Text anschauen, der die Hoffnung, die das Evangelium mit sich bringt, in einigen Facetten ansehen. Aber es ist nur ein kurzer Blick darauf, denn an Ostern werden wir diesen Blick nochmal vertiefen, weil an Ostern die Hoffnung des Evangeliums plötzlich greifbar und spürbar wird. Bewegt von Hoffnung ist eine Bewegung, weil Hoffnung uns eine neue Realität sehen, erahnen und teilweise auch erfahren lässt. Eine Realität, die nur durch den Glauben zugänglich wird. Hoffnung ist eine bewegende Kraft, die uns Mut gibt, Schritte zu gehen, in die Zukunft und noch die Zukunft zu wagen. Dazu sehen wir uns einen Text aus Johannes 10 an. Und in diesem Text kommt das Wort Hoffnung nicht einmal vor. Und doch ist dieser Text voll von Hoffnung, weil Jesus über diese Art von Hoffnung spricht. Darum lade ich dich ein, mitzulesen, entweder hier vorne oder in deiner eigenen Bibel, Johannes 10, die Verse 19 bis 30. Wegen dieser Worte, wenn eine solche Passage anfängt, dann ist klar, okay, davor war was. Nämlich der erste Teil der sogenannten Hirtenrede. Johannes 10, da sehen wir, wie Jesus über sich als den guten Hirten redet. Und er verwendet diese Rede, um ein Bild näher zu bringen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber diese Worte machen etwas mit den Zuhörern. Und teilweise nichts Gutes, denn die sind aufgebracht. Die sind aufgebracht, was Jesus da sagt. Ähnlich wie der Pharisäer, der die Heilung sieht. Er sieht eine Heilung eines Gelähmten, der über Jahre, Jahrzehnte dort war und nicht gehen konnte. Aber es erregt etwas in ihm. Denn es kam zu Meinungsverschiedenheit unter den jüdischen Zuhörern. Viele von ihnen meinten, er ist von einem Dämon besessen und verrückt. Warum hört ihr ihm zu? Und die andere Seite, andere wiederum erwiderten, so redet kein Besessener. Kann ein Dämon etwa Blinde die Augen öffnen? In dieses Streitgespräch kommt jetzt der nächste Teil der Hirtenrede. Denn es war Winter, als in Jerusalem das Tempelweihfest gefeiert wurde. So um unsere Weihnachtszeit wird in Israel oder wird unter Juden das Hanukkah-Fest gefeiert. Dort wird der achtarmige Leuchter entzündet für die Wiedereinweihung des Tempels. Nachdem Judas Makkabäus die Griechen aus Jerusalem vertrieben hat und den Tempel endlich wieder weihen konnte, nachdem eine Zeus-Statue da stand und dort dem falschen Gott gedient wurde, haben die Juden das gefeiert und die Hoffnung war da. Endlich kommt der Messias. Das Problem war, Judas Makkabäus kam nicht aus dem Geschlecht Davids. Aber aus seinem Geschlecht wurde zum Beispiel Herodes eingesetzt. Aber die Hoffnung war da endlich. Der Tempel ist wieder geweiht und wir können ein Fest feiern. Und dieses Fest wird hier mehrere hundert Jahre später gefeiert. Dieses Fest begehen die Juden. Und in diese Situation hinein kommt auch Jesus. Klammer auf, an diesen Bemerkungen im Johannesbrief wissen wir überhaupt, wie lange Jesus gewirkt hat. Das ist manchmal so interessant. Wir sagen immer, ja, der hat 3 Jahre gelebt oder 3 Jahre gewirkt. Und wir wissen das. Wir wissen es nur, weil Johannes uns die Feste mitteilt, an denen Jesus gewirkt hat. Und anhand der Feste wissen wir, wie lange er tatsächlich unterwegs war. Hier befinden wir uns beim Hanukkah-Fest. Und Jesus ging im Tempel in der Salomonhalle auf und ab. Und lehrte wahrscheinlich. Das Auf- und Abgehen, ähnlich wie bei mir, ein Zeichen der Lehre. Ich bin ein wirklicher Jesus-Nachfolger, merkt's schon. Und da umringten ihn die Juden und fragten, wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Christus, wenn du der Messias bist, wenn du der versprochene Retter bist, dann sag es uns frei heraus. Diese Frage finden wir im Johannesevangelium immer und immer wieder. Sag uns endlich, wer du bist. Und Jesus fängt an. Jesus antwortet, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sind meine Zeugen. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus bringt hier ein Bild, wo wir denken, was hat das mit Hoffnung zu tun? Das Bild, was Jesus hier aufgreift, beantwortet die Frage der Leute glasklar für jeden, der wirklich hingehört hat. Denn Jesus spricht hier über sich und er sagt, ich bin der gute Hirte. Und er verwendet dabei ein Bild, das jedem Juden total bekannt war. Denn der gute Hirte war nicht der, den ihr aus dem Kindergottesdienst von diesem Poster kennt, der das Schaf so um den Hals trug, das 100. Schaf, was verloren gegangen ist und es zurück zur Herde brachte. Der gute Hirte war der versprochene König aus dem Stamm Davids, der auch Hirte war. Und er, wenn er kommt, dann wird er endlich regieren und wird eine Herrschaft bringen, wie Gott sie sich vorstellt. Zum Beispiel in Hesekiel 34, die Verse 23 und 24. Dort hören wir von diesem guten Hirten. Weiter sagte Gott, ich werde einen Hirten für die Israeliten bestimmen, der sie hüten wird, meinen Knecht David. Zu der Zeit war David schon längst tot. Aber einen aus diesem Geschlecht, aus der Familie Davids. Ja, er wird sie hüten und ein Hirte für sie sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird ihr Herrscher sein. Das habe ich, der Herr, gesagt. Gott hat es schon vor Jahrhunderten gesagt und Jesus bestätigt hier diese Worte und sagt, die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, auf die ihr gehofft habt. Endlich ist die Zeit gekommen, wo der Messias, der den Gott geschickt hat, um die Probleme, die wirklichen Probleme der Menschen zu lösen. Denn die Probleme der Menschen liegen nie außerhalb. Wir denken immer, oh, die Probleme liegen außerhalb. Boah, die Politiker. Wenn wir diese Politiker endlich loswerden, dann werden wir alles verändern. Nee, wenn wir die Energiekrise meistern, dann wird sich alles, nee. Wenn wir die Kriege stoppen, nee. Das wirkliche Problem des Menschen liegt im Menschen selbst. Und Gott wusste das. Und das ist genau das, was Jesus auch Nikodemus sagt. Er sagt, ihr denkt, Gott kommt, um zu richten, Gott kommt, um etwas zu machen. Aber Gott will eigentlich das Problem in euch beseitigen. Und dafür schickt er seinen Hirten. Denn er wird ein Königreich aufbauen, in dem ihr nicht mehr bestimmt werdet von der Sünde, von diesem Stachel in euch, sondern ihr werdet frei sein können, so zu leben, wie wirkliche Menschen eigentlich leben sollten. Das ist der gute Hirte. Und Jesus sagt den Leuten, ich bin dieser gute Hirte. Ich bin dieser Hirte, der dieses neue Königreich bringt. Ich bringe ein Königreich, in dem Gott regiert, in dem Gottes Vorstellungen von Leben umgesetzt werden, in dem es nicht um Macht geht, sondern in dem ein Leben im Überfluss ist, ein Leben mit ewiger Perspektive. Kannst du noch mal in die PowerPoint reinklicken? Denn bewegt von Hoffnung heißt, wir können hoffen, weil er uns eine ewige Perspektive gibt. Und hier müssen wir den Begriff des ewigen Lebens ganz genau anschauen. Denn Jesus sagt in Vers 28, ich gebe ihnen, ich der gute Hirte, wenn ich regiere, gebe ich ihnen das ewige Leben. Und die meisten von uns denken, ah ja, stimmt, ewiges Leben, das passiert, wenn ich tot bin. Das ist nicht das, was Jesus hier darunter versteht. Ewiges Leben ist nicht nur ein Zeitbegriff, sondern ewiges Leben ist ein Qualitätsbegriff, der eine Ewigkeit andauert. Und hier wird das sehr, sehr deutlich. Jesus sagt, wenn ich regiere, werden die, die zu mir gehören, meine Schafe, es ist nicht immer so schön, sich als Schaf zu sehen, ne? Die sind nicht so die schlauesten Tiere, aber wenn wir uns diesem König anvertrauen, dann sind wir in diesem Lebensstrom, dann haben wir Zugang zu diesem ewigen Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hier vereint Jesus diesen Begriff, der im Griechischen das ewige Leben bezeichnet wird. Auch im Neuen Testament, da findet sich das immer und immer wieder, das ewige Leben. Das ewige Leben ist ein Qualitätsbegriff, der eine Ewigkeit andauern wird. Es ist ein Leben in so einer Qualität, dass ich lebe, und egal was passiert, selbst wenn Krisen kommen, werde ich daran nicht verderben. Ich werde nicht kaputt gehen. Ich werde nicht mehr vollständig in Trümmern sein. Und Jesus und Paulus führt es sogar so weit, er sagt, selbst wenn der Tod kommt, der letzte Feind des Menschen, selbst wenn der Tod kommt, trennt uns das nicht von dieser Verheißung. Denn das ewige Leben beginnt nicht erst, wenn wir sterben. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, in dem wir sagen, Jesus, du sollst mein König sein. Unter deine Herrschaft, unter die Herrschaft des guten Hirten will ich mich stellen. Und in dem Moment beginnt das ewige Leben. Ein Leben in der Qualität der himmlischen Herrlichkeit. Das hört sich so abstrakt an, es hört sich so weit weg an, aber es ist ein Leben, in dem Vergebung Raum gewinnt. Wo ich nicht mehr gekennzeichnet bin durch die Sünde, die ich begangen habe. Oder die an mir begangen wurde. Es ist ein Leben, in dem ich frei sein kann. Weil meine Sünde vergeben wurde. Und weil ich Sünde vergeben kann. Ewiges Leben ist der Moment, wo mir Identität zugesprochen wird. Nicht nur durch meine Eltern. Nicht durch mein Elternhaus, nicht durch meinen Schulabschluss, sondern von meinem Schöpfer, der mich kennt. Wenn du zu Christus gehörst, dann verspricht er dir ein Leben mit ewiger Perspektive. Dann kannst du Risiken eingehen, ohne jemals das Risiko eingehen zu müssen, ins Verderben zu stürzen. Das heißt nicht, dass du nicht in Krisen gerätst, im Gegenteil. Wenn du Jesus nachfolgst, es ist nicht die Frage, ob, es wird Leid kommen, weil Leid zum Leben dazugehört. Aber durch dieses Tal der Todesschatten gibt dir der gute Hirte eine Perspektive in Richtung Ewigkeit und sagt, ich bin da. Ich begleite dich. Ich halte dich. Das ist unsere Hoffnung. Und das gibt er den Leuten wieder und versucht sie damit zu überzeugen, was für eine Art von Herrschaft er haben wird. Nämlich eine Herrschaft auf eine ewige Perspektive. Eine Perspektive, die nicht durch Leid, nicht durch Krisen gestoppt wird. Denn das ist ja immer wieder das Problem, auch zum Beispiel bei dem Reaktor, den wir vorhin gesehen haben. Es waren immer wieder Hoffnungen da und da wurde gesagt, ja, das ist total super. Und wenn wir das Plasma erst einmal hergestellt haben, das heißt, wenn wir die Elemente so erhitzt haben, dass zwei Teilchen fusionieren können, dann, und dann haben wir es geschafft für 8 Sekunden. Und wir haben gejubelt und super, das ist klasse. Ja, 8 Sekunden. Wir haben leider mehr Strom reingebracht als rausbekommen. Und die Hoffnung war zunichte. Und dann kommt künstliche Intelligenz und das Plasma wird durch die Magneten auf eine Art und Weise gelenkt, dass es nicht mehr in Berührung mit den Wänden kommt. Das heißt, die Temperatur kann gehalten werden. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, das über 35 Sekunden zu schaffen. Und das erste Mal haben wir mehr Strom rausbekommen als reingesteckt. Und super, die Hoffnung ist da. Aber was ist, wenn da ein Fehler passiert? Wir haben da Plasma, Millionen von Grad heiß und so weiter und so fort. Eine neue Kühlung muss her. Und so hüpfen wir von Hoffnung zu Hoffnung, von Hoffnung zu Hoffnung. Immer mit einer Perspektive wie ein Mensch mit einer Möhre vor sich. Und wir laufen der Hoffnung hinterher. Das ist nicht die Art der Hoffnung, die Jesus hier gibt. Er macht deutlich, wenn ihr mir nachfolgt, dann beginnt das ewige Leben schon hier. Schon jetzt. Wenn ihr zu mir gehört, kann niemand euch mehr diese Zusage nehmen. Und wenn wir uns die ersten Christen anschauen, waren die bewegt von Hoffnung. Kaiser schrieben darüber, wie irritierend diese Christen sind. Weil die in den Städten, die eigentlich abgeschlossen wurden, weil es da so viele Pestkranke oder andere Krankheiten gab, die Christen sind geblieben, um die Kranken zu versorgen. Warum? Weil die sagten, wenn wir die Pest kriegen, super, sind wir schneller beim Herrn. Und wenn wir sie nicht kriegen, dann haben wir den Leuten Liebe weitergegeben in ihrer dunkelsten Stunde. Das haben die nicht gemacht, weil die irgendwie bescheuert waren. Die waren bewegt von Hoffnung. Die waren bewegt von dieser Hoffnung, dass Ewigkeit schon jetzt begonnen hat. Und dass sie durch diese Art der Herrschaft es den Menschen weitergeben können. Aber Hoffnung kann getrübt werden. Und unsere Hoffnung ist nicht etwas, was wir machen, sondern es ist etwas, was wir empfangen. Jesus spricht hier darüber, was der gute Hirte gibt. Nicht, was seine Schafe tun sollen. Und das ist manchmal so schwierig. Diese Szene mit dem Gelähmten ist so faszinierend. Jesus stellt ihm eine einfache Frage. Willst du geheilt werden? Und offensichtlich ist das so, was für eine dumme Frage, oder? Jesus will aber tiefer. Er sagt, hey, worin gründest du eigentlich deine Hoffnung? Worin ist denn deine Hoffnung begründet? Und er sagt, ja, ich will ja geheilt werden, aber durch dieses Wasser. Einer Legende nach berührte ein Engel dieses Wasser. Und der Erste, der in dieses Wasser dann reinkommt, der wird geheilt. Und worin sucht dieser Gelähmte die Schuld für seine nicht erfüllten Hoffnungen? Die anderen. Ich will ja dahin, ich habe es ja versucht, aber die überholen mich immer. Meine Hoffnung hat sich nicht erfüllt, weil die anderen so sind. Weil die Umstände so sind. Da begegnet ihm Jesus und sagt, die Hoffnung, die du brauchst, bin ich. meine Heilung, mein Wirken. Kann es sein, dass deine Hoffnung auf dieses ewige Leben getrübt wurde durch falsche Vorstellungen? Du hattest eine gewisse Vorstellung, wie Gott zu wirken hat. Du hast ihn vielleicht gebeten, aber es ist nicht so gekommen, wie du das wolltest. Hat Gott aufgehört, der gute Hirte zu sein in diesem Moment? Nein. Ich habe gebetet, dass mein Vater gesund wird vom Krebs. Ich habe gerungen. Und musste irgendwann anerkennen und sagen, Jesus, das, was du mir gibst, das ist gut für mich, auch wenn ich es nicht verstehe. Weil er der gute Hirte ist. Weil das ewige Leben schon jetzt anfängt. Vielleicht musst du mal überprüfen, worin du deine Hoffnung gründest. Vielleicht deine Erfahrung, dein Wissen. Es wird schon gut gehen. Ich weiß, wie der Laden läuft. Oder meine Erfahrung wird mich schon durchtragen. Ich bin ja noch leistungsfähig. Johannes macht hier deutlich, unsere Hoffnung ist gegründet in Jesus. Und vielleicht ist deine Hoffnung nicht erloschen, aber gedämpft durch Enttäuschung, durch Leid und Rückschläge und vielleicht auch durch Enttäuschung durch andere Menschen. Das kann passieren. Wende deinen Blick auf den guten Hirten. Denn Jesus will dir als Teil seines Königreichs eine gewisse, eine richtige Hoffnung geben. Er will dir ein Leben mit Perspektive und Zukunft geben, das selbst durch den Tod nicht aufgehalten werden kann. Und er will dich halten. Diese Hoffnung gibt er seinen Nachfolgern. Und sie ist so facettenreich. Und das sehen wir, wie er sich selbst vorstellt. Er sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Wie gut Jesus ist, hat er am Kreuz bewiesen. Er ist der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für dich. So sehr liebt er dich und so sehr will er ein Leben mit Ewigkeitsperspektive für dich. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Jesus ist nicht irgendwie ein abstrakter Politiker, ein abstrakter König, der in seinem Thronsaal sitzt, sondern er kennt dich. Er weiß, was deine Leidenschaften, was deine Sehnsüchte, er weiß, was deine Bedürfnisse sind, er weiß, was deine Ängste sind, er weiß, was deine Hoffnungen sind, was deine Träume sind. Er kennt dich. Und dann kommt noch das Schöne. Und die zu mir gehören, kennen mich. Du kannst diesen Gott, diesen König kennenlernen. Er macht sich verfügbar. Kennenlernbar. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Du kannst die Stimme des Königs hören. Du kannst Gott. Manchmal verstehen wir das nicht oder nehmen sie gar nicht wahr, wo Gott überall redet. Wir nennen es manchmal Geistesblitz, eine Idee, Spontanität. Und wie oft verbirgt sich genau darin die Stimme des Königs. Es ist echt eine Kunst, den eigenen Vogel von der Taube des Heiligen Geistes zu unterscheiden und von der Stimme des Königs. Geht mir auch manchmal so. Da denke ich mir, boah, was für eine tolle Idee. Und dann stelle ich das meiner Frau vor und die sagt, eher nicht, das bist du. Okay, gut, schön. Gut, dass wir darüber geredet haben. Aber Jesus sagt so, meine Schafe hören auf meine Stimme. Die können die hören. Mein Vater hat sie mir anvertraut. Er ist mächtiger als alle. Und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ist dir bewusst, dass du Jesus anvertraut bist? Dass du in Gottes Hand bist? Und Jesus verwendet hier das stärkste Bild für Kraft. Er sagt, du bist in der Hand des Vaters. Und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Weil niemand mächtiger ist als der Vater. Meine Jungs spielen immer gerne dieses Spiel. Wer ist stärker? Das ist vielleicht so ein Jungsding, die kämpfen immer und zeigen mal, ich bin stärker, ich bin stärker. Und Es ist immer so, wenn einer verliert, dann sagt er, aber ich kenne jemanden, der ist stärker. Und der Endgegner ist immer Jesus. Aber Jesus ist der Stärkste. Da kann man nichts mehr gegen sagen. Aber genau diese Argumentation verwendet hier Jesus selbst. Er sagt, der Vater ist der Stärkste. Und wenn ihr ihm in seine Hände gelegt seid, wer sollte euch aus diesen Händen reißen können? Wenn ihr gehalten seid in der Hand des lebendigen Gottes, wer könnte euch da rausreißen? Krankheit? Nicht bei dem Schöpfer. Leid und Verfolgung? Nicht bei dem, der sein Volk beschützt. Üble Nachrede? Nicht bei dem, der deinen Namen kennt. Was sollte dich aus der Hand des lebendigen Gottes reißen? Unsere Hoffnung ist so bewegend, weil wir gehalten sind. Weil wir festgehalten sind in der Hand des lebendigen Königs. In der Hand des Herrn, der dich kennt, der um deine Schwächen weiß, der genau weiß, wo du scheiterst. Du bist gehalten. Aber du musst dich auch halten lassen. Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, weil sie dem Vater anvertraut sind. Und das ist für mich zu einem Bild geworden vom Klettern. Denn beim Klettern werde ich gehalten von einem Seil. Das Seil hält auch mich. Es würde jeden von euch halten. Jeden von euch. Und trotzdem kommt immer wieder der Zeitpunkt, wenn ich mich in dieses Seil setzen muss, die Frage, hält mich das Seil oder hält mich die Person, die ihr unten in dem Bild seht? Seht ihr diesen Mann unten im linken unteren Rand? Pennt er gerade? Schaut er genau zu, dass ich jetzt gleich gesichert werden muss? Und das ist bei mir jedes Mal der Fall, egal wie lange ich geklettert habe. Jedes Mal, wenn ich oben angekommen bin oder an einer richtig schwierigen Stelle war, fingen an, meine Hände nass zu werden, weil plötzlich kommt es darauf an, hält mich das Seil und hält mich vor allem meine Frau. Die war diejenige, die mich meistens gehalten hat oder gesichert hat. Dann ging ich nochmal Revue, war ich fies vorhin zu ihr, habe ich irgendwas gesagt, dass sie einen Grund geben könnte, mal die Sicherung kurz flutschen zu lassen. So ist es auch bei Hoffnung. Vielleicht sagst du, ja klar, Hoffnung habe ich, gar kein Problem. Aber in dem Moment, in dem es wirklich kritisch wird und du dich auf das Seil, auf diese Zusage Gottes verlassen musst, da wird es plötzlich greifbar. Vertraue ich wirklich meinem König, dass es gut für mich ist? Ist es gut, mich halten zu lassen? Gott ist ein König, der hält, ohne zu zerdrücken. Der hält, ohne zu zerstören. Denn das Fieseste ist zum Beispiel beim Klettern, wenn der sichert, immer wieder so fest die Sicherung macht, dass du kein Seil hast, um wirklich vorwärts zu kommen. Das ist wirklich ätzend. Da habe ich schon einige Stürze gehabt, weil meine Frau vorsichtig war. Sie hatte mehr Angst um mich als ich selbst. Und ich versuche zu klettern und ich sage, ich habe kein Seil, du musst mir mehr Seil geben. Ach so, okay, ja. Dann gibt sie mir ein bisschen Seil und dann zieht sie es wieder fest, weil sie Angst hat, dass ich falle. Und das ist frustrierend. So ist Gott nicht. Wenn er hält, das sagt uns Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Er gibt uns Freiraum zum Leben. Er gibt uns Leben, in dem wir uns austoben können, in dem wir Leben gestalten können, aber sicher in seine Hand fallen können. Und ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir diese Perspektive geben, dass du gehalten bist. Dass dein Leben gehalten ist in der Hand des lebendigen Gottes. Dass du dich fallen lassen kannst mit deiner Zukunftsplanung. Vielleicht stehen wichtige Entscheidungen an. Dann triff sie nicht alleine, sondern besprich sie mit deinem König, mit deinem guten Hirten. Frag ihn, wohin es gehen soll. Du brauchst keine Angst zu haben, denn dein guter Hirte verlässt dich nicht. Und wirst du auf ihn hören, dann wird er dich einen guten Weg führen. Vielleicht musst du Gott vertrauen im Umgang mit Menschen. Vielleicht haben dich Menschen verletzt und du hast einfach keine Lust mehr, dich wieder von Menschen verletzen zu lassen. Und du weißt, du solltest eigentlich vergeben, aber du sagst, Jesus, wenn ich mich jetzt wieder auf Menschen einlasse und wenn sie mir wieder wehtun, vertrau auf die haltende Hand des Hirten, der dich tröstet, der bei dir ist, der für dich ist. Vielleicht ist es aber auch, dass du Angst hast, dich einzubringen, weil du Angst hast, was ist, wenn meine Kraft nicht reicht, wenn meine Fähigkeiten nicht reichen? Du bist gehalten in der Hand des lebendigen Gottes. Du darfst Schritte wagen, auch wenn du fällst. Er wird dich führen. Er ist der, der bei dir ist. Hoffnung, weil wir gehalten sind. Und Hoffnung als bewegende Kraft für geistliches Leben. Wir können kein geistliches Leben führen ohne Hoffnung. Und Hoffnung ist dabei nicht nur positives Denken, nicht nur eine Charaktereigenschaft. Zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, wenn was Schlimmes passiert, denke ich oft, ach, es hätte schlimmer gehen können. Wenn ich falle, denke ich, ja gut, ich hätte mir jetzt auch wirklich das Bein brechen können. Und da denken Leute, ja, Hoffnung ist so positive, nein. Hoffnung ist eine Wahrnehmung der Realität durch die Augen des Glaubens. Ich sehe die Realität nicht mehr nur durch meine Augen, sondern ich sehe die Realität durch die Augen des lebendigen Gottes. Ich sehe ein Risiko und mir ist klar, ich könnte versagen. Aber ich bin gehalten. Ich habe Perspektive. Ich habe Identität. Und ich lade dich ein, dass du diese Kraft entdeckst. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht etwas, was du vorher noch nicht gemacht hast, dass du dein Leben diesem König übergibst und zu seinem Kind, zu seinem Schaf wirst, das sich von ihm leiden lässt. Er ist ein guter König. Vielleicht bist du aber schon mit ihm unterwegs, hast es aber, weil du Enttäuschung erlebt hast, sein lassen. Und gehst nur noch einen ganz sicheren Weg. Das, was du kannst. Kein Risiko mehr. Ich möchte dir Mut machen, dass du den König neu kennenlernst. Kennenlernst, wie gut er ist. Und von dieser Hoffnung, die er dir gibt, dich bewegen lässt. Ronny zum Beispiel hat noch keine Begegnung gehabt. Das Evangelium hat ihn noch nicht durchdrungen. Aber vielleicht ist es bei dir dran, einen ersten Schritt zu machen. Dass so die ersten Schritte des Evangeliums dich durchdringen. Vielleicht ist es aber auch dran, dass dein Denken immer mehr durchdrungen wird durch diese Hoffnung, durch das Evangelium. Dass du hörst und verstehst, wie Gott dich sieht. Und dass du nicht mehr abhängig bist von dem, was dich innerlich antreibt. Denn diese Hoffnung spricht sogar in die tiefsten Seelen Ebenen in uns hinein. Vielleicht ist es eine Erzählung, die du dir selbst gibst. Ein Satz, der immer wieder hochkommt. Ein Satz wie, ich bin völlig auf mich allein gestellt. Vielleicht musstest du diese Lektion irgendwann mal lernen. Auf anderes nicht verlassen. Du hast dich auf andere verlassen und wurdest verlassen. Und dieser Satz ist immer und immer wieder so in dir drin. Dann lass dir durch das Evangelium sagen, du bist nicht allein. Du bist gehalten. Du hast ein Leben mit Perspektive, ein Leben mit Zuversicht und Hoffnung. Vielleicht ist es etwas, was ganz tief in dir drin ist, wo das Evangelium durchdringen muss. Dann lade ich dich ein, dass du das tust. Und das wollen wir jetzt gleich in einem Lied miteinander singen. Ein Gebet von Peter Strauch. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Denn das ist das Ding, durch Hoffnung wird Großes, was wir vorher vielleicht als klein angesehen, wird groß. Großes, was wirklich Großes, wird groß. Und das, was Kleines, wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Und dann diese Bitte. Herr, wir brauchen dich. Es ist nicht mehr. Guter Hirte, ich brauche es, dass du mich durchdringst mit deinem Evangelium. Gute Hirte, ich brauche dich, dass du mich hältst. Und dann die Zusage, du lässt mich nicht allein. Ich lade dich ein, dass du dieses Lied mitsingst, mitbetest. dass du dich durchdringen lässt und bewegen lässt von dieser Hoffnung. Dass es nicht nur ein Konzept ist, dass du nicht nur hoffst auf eine Zeit, wenn du irgendwann mal stirbst, dass dann das ewige Leben beginnt, sondern dass wir als Gemeinde schon jetzt anfangen, in dieser Qualität des Lebens zu leben. Gott segne dich dabei. Amen.